Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Niklas Stark singt, Ole Werner jubelt ekstatisch und Birky, der wird gehakt und geknuddelt wie so ein Teddy vom Freimarkt. Der SV Werder Bremen hat den ersten Heimsieg der Saison eingetütet. Dafür verantwortlich der Schotte mit dem Bart, der den Hengst im Strafraum macht und mit dem eingeköpften 2:1 für drei wichtige Punkte im Weserstadion sorgt. Es war ein Spiel, das auch hätte anders ausgehen können. Gegen die Störche aus Kiel sind ja eigentlich Tiere, die neues Leben bringen, aber eben auch nicht automatisch drei Punkte. Und für Werder sah es auch länger nicht danach aus, als würden sie die klar mit nach Hause nehmen. Dazu war die Leistung insbesondere nach der zweiten Halbzeit nicht so überragend, wie sie vielleicht hätte sein können. Erst das Haupttor vom Oliver brachte den Turn und damit den Last-Minute-Sieg. Und damit moin zum Nachspiel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr wart rege unterwegs bei uns auf der 0160982 dreimal die 8 und die 4. Habt mit uns geteilt, was ihr über die Partie denkt. Und ich freue mich jetzt auf den Derek der Deichstube, mein Kollege Malte Bürger, der alles miterlebt hat, weil er gestern im Weserstadion am Start war. Malte, hast du die Nacht im Schottenrock geschlafen oder wie kann ich mir das Szenario bei dir vorstellen?
Ja, moin erstmal. Moin. Ja, viel hat tatsächlich nicht gefehlt. Also das war echt mal wieder so ein richtig magischer Moment im Weserstadion. Flutlicht an und irgendwie, man spürt das dann ja so ganz komisch dann immer, wenn so eine geile Situation auf einmal aufkeimt, dann siehst du, wie Keke Topp zur Flanke antritt, die segelt einfach schon wunderschön und man sieht einfach, wie Oliver Birk in die Luft steigt und der Ball ist noch nicht mal richtig am Kopf angekommen, da hat man schon das Gefühl, oh Gott, den macht er jetzt wirklich, und es war dann einfach die pure Freude, das Stadion ist komplett explodiert, also das hat mich auch noch beschwingt, wirklich die weiteren Stunden durch den Abend gehen lassen.
So, und dann warst du total beschwingt und voller Euphorie, wolltest deiner Arbeit nachgehen und dann bist du an der Tür gescheitert. Ich meine, Insider wissen, du gehörst ja auch eher zur Kategorie gefährlich, oder? Ja,
selbstverständlich. Nee, es war nicht das erste Mal, dass ich an der Tür abgewiesen wurde. Das kenne ich noch aus meiner Jugend von der einen oder anderen Disco. Nee, so schlimm war es nicht, aber es war tatsächlich so, um die eben alle abzuholen. Wir müssen, wenn wir von der Pressetribüne Richtung Mixzone wollen, um die Interviews zu führen, müssen wir von der Südtribüne ein paar Stufen nach unten gehen Richtung Spielfeld und normalerweise dürfen wir da so einen kleinen Gang benutzen, um durch die Katakomben zu kommen. Nur saßen da dieses Mal, also da sitzen immer Sicherheitskräfte, aber dieses Mal saßen da zwei sehr engagierte Damen, die unsere Ausweise, die sich nicht geändert haben im Vergleich zu allen anderen Heimspielen, und das ist eben, wie gesagt, auch der gängige Weg seit ein paar Jahren, sehr ernst genommen haben, den Job, und gesagt haben, nee, ihr kommt hier alle nicht durch. Und ich stand halt ganz vorne und musste dann das Problemchen irgendwie lösen, während sich da so die Journalistenschar sammelte. Und, denn sie hatten irgendwie die Order bekommen, nee, ihr habt hier nicht den entsprechenden Hinweis drauf, ihr dürft nicht auf den Rasen. Und dann haben wir nur gesagt, wir wollen gar nicht auf den Rasen, wir möchten hier nur rechts abbiegen. Und so entstand eine kleine mehrminütige Diskussion. Ich habe dann kurz zum Telefon gegriffen und eine Werder-Mitarbeiterin, eine langjährige, angerufen, die auch für die Akkreditierung zuständig ist. Die kam dann vom Spielfeld, weil sie da unterwegs war und eigentlich arbeiten musste, schnell angeeilt und hat uns da dann doch noch durchgelotst. Ich mache den Damen da gar keinen Vorwurf, die hatten einfach wahrscheinlich die falsche Info bekommen von ihrem Vorgesetzten. Es war dann ein bisschen unangenehm, weil selbst als die Werder-Mitarbeiterin dann noch kam und sagte, die dürfen hier durch, wollten sie uns partout nicht durch. Lassen. Also wir müssen wirklich sehr, sehr gefährlich ausgesehen haben. Aber es ist dann am Ende ja noch alles gut gegangen.
Ja, oder der Bürger Malte, der dafür verantwortlich war in der ersten Reihe, hat mal wieder das völlig falsche Outfit angehabt. Was hast du denn getragen?
Falsche Schuhe, immer falsche Schuhe. Genau. Immer falsche Schuhe. Ja, Turnschuhe natürlich, ne? Wie immer.
Super. Ja, Mensch, also manche nehmen ihren Job verdammt ernst, aber das soll ja im Grunde auch so sein, ne? Die haben wahrscheinlich eine Anweisung gekriegt, die vielleicht, keine Ahnung, nicht gut kommuniziert war. Wir können da nur spekulieren und ziehen das Ding dann durch. So sind wir Frauen, Malte. Also stell dich drauf ein, ja?
Ist so,
das wird
ist
ja
so.
Auch ein harter Podcast. Also sei mal froh, dass du hier heute Morgen durch diese Tür gekommen bist.
Ich danke vielmals.
Da nicht für. Ich kenne dich ja nun mal. Ich weiß ja, du würdest nie was grob Schlimmes anrichten.
Das sagst du jetzt so.
Genau. So, lass mal über das Spiel reden. Da hat Werder ja echt so gerade noch den Dreh gekriegt, genauso wie die Tür bei Werder. Am Ende bleibt da aber eine Frage, die viele von euch bewegt. Ich zitiere. Erstmal bin ich ziemlich erleichtert über den späten Heimsieg, aber wie erklärt ihr es, dass Werder es nur selten schafft, über die ganzen 90 Minuten ein gutes Spiel zu machen? Die erste Halbzeit war ja noch ganz okay, aber in der zweiten hat mir über weitere Strecken der Siegeswille gefehlt und man hat sich von einer limitierten Mannschaft zu Hause hinten reindrücken lassen. Nur an der Stay-Auswechslung kann es doch nicht gelegen haben, dass von der Einstellung gefühlt ein komplett anderes Team auf dem Rasen war als in der ersten Halbzeit. Und Werder 81 schreibt, was ich wieder nicht nachvollziehen kann. Wieder zwei total unterschiedliche Halbzeiten. Die Auswechslung von Stay hat sich bemerkbar gemacht, aber ist meiner Meinung nach nicht die alleinige Erklärung. Dieses Phänomen gab es schon in sehr vielen Spielen dieses Jahr. Wieso ist das so? Ja, wie kam dieser unruhige Kurs gestern zustande? Da hat die Wundertüte Werder irgendwie wieder zugeschlagen. Ich meine, wie oft haben wir in diesem Podcast schon über die fehlende Konstanz gesprochen, Malte? Ich weiß es nicht. Ich müsste im Archiv nachsehen.
Es ist echt so ein Dauerthema und es ist natürlich dann auch hinterher von den Spielern, die wir dann natürlich auch drauf angesprochen haben, immer sehr einfach gesagt, ja, da hat wieder mal die Intensität gefehlt, aber dann fragst du dich ja, also warum denn schon wieder? Ich habe mich da auch total drüber gewundert, dass diese zweite Halbzeit so komplett anders lief. Werder hatte echt alles im Griff, ohne jetzt überragend zu spielen in der ersten Halbzeit, aber du hast halt gemerkt, wer der Aufsteiger ist und wer in der Bundesliga ein bisschen andere Ambitionen hat. Werder hat das ordentlich gelöst, ohne jetzt zu überragen und hatte wirklich überhaupt keinen Grund, da ja verhältnismäßig schwimmend dann wieder aus der Pause zu kommen. Natürlich haben die Kieler ein bisschen was umgestellt, ein bisschen was geändert und ja, Jens Day war einfach plötzlich weg. Das hast du eben deutlich gemerkt, der gestern natürlich wegen seines Tores vor allem aufgefallen ist, aber eben auch, weil der allein diese Intensität in jeder einzelnen Sekunde vorlebt. Und wenn natürlich so ein Spieler dann erstmal ausgetauscht wird, und das will ich jetzt gar nicht Leonardo Bittencourt vorwerfen, dass er das dann nicht besser gelöst hat, sondern dass dann die ganze Mannschaft erstmal so ein bisschen guckt, ja, wie sortiert sich das jetzt? Ja, aber die Zeit hast du eben nicht. Weil dann kamen die Kieler eben, dann kommt dieser ganz, ganz schlimme Blackout von Marvin Ducksch dazu, dieser Ballverlust, der einfach null passieren darf. Anthony Jung geht dann gar nicht mehr richtig in den Zweikampf und dann sitzt das Ding einfach, sieht doof aus für Michael etc., wenn das Ding kurz einschlägt, aber der Ball war einfach wirklich gut, also da will ich dem Keeper gar keine Vorwürfe machen.
Den konnte er nicht halten, finde ich. Ja, genau.
Und er hat auch wirklich ja später noch ein paar wichtige Dinger nochmal rausgeholt, also da überhaupt keinen Vorwurf.
Ja! Yeah.
Und ich kann's wirklich auch nicht verstehen und es ist dann am Ende nochmal gut gegangen, aber bei einem Unentschieden wissen wir genau, wie sie alle danach auch wieder gehadert hätten. Also es steckt irgendwie noch drin. Sie kriegen es nicht gebacken, da 90 Minuten lang komplett auf einem Intensitätsniveau. Spielerisch ist es okay von mir aus, dass das nicht immer 90 Minuten klappt. Dafür hat so ein Spiel halt eben Wellenbedingungen. Aber wenigstens die Einstellung oder beziehungsweise die Einstellung stimmt auch, aber die Intensität muss 90 Minuten stimmen, weil du den Siegeswillen, was der eine Fan sagt, also den sehe ich schon. Es ist dann nur, dass du manchmal das Gefühl hast, dass diese Angst vor dem Verlieren dann plötzlich noch viel größer wird.
So, und es ist ja auch dann rückblickend grob fahrlässig, wenn du in der ersten Halbzeit eben nicht das zweite Tor machst, weil es sah ja in der zweiten Halbzeit kurzfristig auch mal so aus, als würde Kiel nochmal nachlegen, also nach dem 1:1. Mal abgesehen davon, dass ein 1:1 auch überhaupt nicht gereicht hätte. Also da wäre ich nicht mit zufrieden gewesen. Von daher vielen Dank, Olli Burke, dass du die Sache in die Hand genommen hast. Und was mich gewundert hat, in der ersten Halbzeit wurde sogar noch die physische Robustheit der Mannschaft gelobt bei Sky. Und klar, Kiel stellt dann auch ein Stück weit um. Werner muss das auch tun, weil auch zwei gelbe Karten entsprechend gezückt wurden in der ersten Halbzeit. Aber grundsätzlich muss Werder da doch Antworten drauf haben. Naja, vielleicht hat unser Deichstubenfreund und Taktikexperte Tobi Escher einen weiteren Teil der Lösung. Hier ist seine verbale Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Ein Last-Minute-Tor rettet Werder gegen Holstein Kiel. Dabei tat sich Werder gegen den Aufsteiger gerade in der zweiten Halbzeit schwer. In der ersten Halbzeit, fand ich, hat Werder es noch sehr gut gemacht. Sie haben vor allen Dingen im Pressing ein sehr intensives Spiel gezeigt. Sie haben wieder sehr mannorientiert agiert im Pressing, also wirklich überall 1-gegen-1 Situationen hergestellt. Gleichzeitig sind hinten die Abwehrspieler immer wieder so aggressiv rausgerückt, dass sie auch ab und zu in Überzahlsituationen gekommen sind. Man hat das ganz gut gesehen bei dem Treffer zum 1:0, den Werder ja mit einer Pressingaktion eingeleitet hat, wo dann Veljkovic war es, glaube ich, weit vorrückt und dann zusammen mit Stay diesen Ballgewinn einleitet und dann macht Stay da ein Tor draus. Das war wirklich positiv, wie sie in der ersten Halbzeit mit hoher Intensität und hohem Pressing agiert haben und dadurch auch eine Dominanz ausgestrahlt haben. Als Kiel dann aber nach der Pause selber auf ein 3-4-3-System umgestellt hat, als sie selber früh angelaufen sind, als sie selber im Pressing intensiver agiert haben, da wurde es auch plötzlich für Werder ein bisschen komplizierter, das Spiel. Da hatte man das Gefühl, Werder tut sich schwer damit, von hinten raus zu spielen. Das lag auch ein Stück weit an der Stay-Auswechslung. Ich glaube, Stay wird manchmal unterschätzt für das, was er im Spiel nach vorne bringt. Nämlich diese Läufe in die Tiefe, diese Läufe zwischen die Ketten. Er bietet sich da immer wieder mit einer Dynamik nach vorne an. Bittencourt ist auch ein sehr guter Spieler, aber seine Dynamik ist eher, dass er sich fallen lässt. Und dann, gerade wenn der Gegner eh schon hochpresst, kriegst du dann nicht die Dynamik nach vorne, um das dann auszuspielen. Am Ende hat aber Werner nochmal mit seinen Wechseln alles nach vorne geworfen und Werder hat dann auch verdient, finde ich, zum Schluss den Siegtreffer erzielt, auch weil Kiel diese Intensität der zweiten Halbzeit nicht hochhalten konnte und irgendwann dann im 5-4-1 im eigenen Strafraum stand. Aber Werder hat sich durchaus schwer getan gegen ein Kiel, das zumindest in den ersten 15-20 Minuten der zweiten Halbzeit ein wirklich starkes Pressing gezeigt hat.
Ja, da haben wir ja wieder was gelernt. Top, Tobi, herzlichen Dank. Und damit sind wir auch beim ersten Torschützen, auf dessen Konto dann auch noch eine zweite Vorlage auf Romano Schmid ging. Das Tor wurde dann leider aberkannt. Jens Day, laut Tobi wird sein Anteil am Spiel unterschätzt. Nimmst du das auch so warm, Alte?
Ja, was der Kollege Escher da gesagt hat, dem ist ja eigentlich wirklich gar nichts hinzuzufügen. Also das ist tatsächlich so. Also Jens Day ist sicherlich nicht, was jetzt das kreative Spiel und die Passsicherheit angeht, das Nonplusultra, da gibt es sicherlich noch Luft nach oben. Aber was er eben mitbringt, ist dieses dauerhafte Laufen und Anbieten. Und es ist tatsächlich so, das ist wirklich ja aufgefallen, wie offensiv er auch immer wieder auftritt, obwohl er ja in vielen Situationen auch als Doppelsechser neben Senelin zu finden ist. Also hat einen unheimlich hohen Laufradius. Und dieses immer wieder nach vorne preschen ist natürlich auch für die Offensive besonders gut. Nicht nur, weil er momentisch mit dem Ball schafft, sondern weil er auch ohne Ball so Räume besetzt, die eben den Gegner natürlich dann zu gewissen Handlungen zwingen, die dann wiederum woanders Räume öffnen. Also deswegen ist das eben ein ganz intensiver oder elementarer Punkt gewesen, warum Werder in der zweiten Hälfte abgebaut hat. Also Jens Day wurde in den vergangenen Wochen, als er gefehlt hat, zu Recht vermisst, haben wir schon drüber gesprochen, gab es die ein oder andere Schwächephase. Jetzt sah es in der ersten Halbzeit wieder gut aus, so wie man sich das bei Werder eigentlich häufiger wünscht. Als er weg war, sah es eben wieder schwächer aus. Also es ist schon sehr, sehr wichtig, dass er tatsächlich mit dabei ist. Und auch genauso wie es Tobias Escher sagt, also wenn Leonardo Bittencourt, der ja auch seine Energie und seine Dynamik immer mit auf den Platz bringt, aber er interpretiert seine Rolle viel, viel defensiver, weil ihm das der Trainer sicherlich auch so mitgibt. Und was ich auch für richtig halte, weil er eben nicht mehr diesen ganz großen läuferischen Radius hat und schon gar nicht den ein Jens Day eben hat, dass da eben natürlich dann gewisse Diskrepanz zwischen der ersten und zweiten Halbzeit auftritt, ist eben so. Und dann, also Jens Day für mich auch elementar wichtig. Mhm. Insofern ist diese Länderspielpause, die jetzt kommt, sehr, sehr gut. Er ist nicht nominiert worden aufgrund seiner vorherigen Verletzungen, die er hatte für die dänische Nationalmannschaft. Also er ist jetzt komplett da. Ole Werner hat auch gesagt, also diese Auswechslung, die es gab, die war jetzt nicht irgendwie leistungstechnisch oder auch nicht wegen dieser gelben Karte, die er in der ersten Halbzeit gesehen hat, sondern es lag daran, dass er im Abschlusstraining aus ziemlich naher Distanz einen Schlag auf den Nacken bekommen hatte. Und dann gab es ein Kopfballduell oder mehrere Kopfballduelle in diesem Spiel eben, weil Jens Day sich auch in jeden Ball wirft. Und dann brach das wieder auf und dann waren die Schmerzen wieder da und dann hat er sich bis zur Halbzeitpause quasi durchgequält und musste dann aber vorsorglich runter. Aber Ole Werner hat dann schon hinterher gesagt, also das ist jetzt nichts, was in den kommenden zwei Wochen der Länderspielpause beziehungsweise danach ein großes Problem darstellen sollte. Okay. Aber er hat jetzt eben die Zeit, das in Ruhe auszukurieren und sollte dann gegen Frankfurt wirklich wieder dabei sein. Und gerade bei so einem Gegner wie Frankfurt und auswärts wäre es ja wichtig, Jens Day in Top-Verfassung dabei zu haben.
Ja, definitiv. Jan aus Berlin macht da nochmal seine Unterschrift runter unter das, was du gerade gesagt hast. Er hat uns geschrieben, ich wusste, dass der ja ein sehr wichtiger Spieler für Werners System ist, aber dass Werder so von ihm abhängig ist, weil er die optimale Schnittstelle zwischen Offensive und Defensive ist, war heute super deutlich zu erkennen. Ansonsten ist es schön, dass wir die Länderspielpause mit einem Sieg genießen können. Genau. Und eben diese Zeit jetzt haben, insbesondere Jens Day, dass er durchatmen kann und wieder voll und ganz quasi der Alte ist. Übrigens dafür, dass er so unter diesem Eindruck eines Nackenschlages stand, war das ja immer noch verdammt gut, was er da gestern gezeigt hat. Ja, Klaus aus Hamburg hatte auch noch was. Er schreibt, Glück gehabt, 5 Erkenntnisse. Stay hat eine überragende Bedeutung für unser Spiel. Pressing mögen wir gar nicht, können damit nicht umgehen. Unsere Passquote im mittleren Drittel ist streckenweise unterirdisch. Wenn außen dicht ist, haben wir keinen Plan B und Top kann gerne von Anfang an spielen. Und wieso wird Malatini abserviert? Der ist doch unsere Zukunft. So, da nehmen wir mal die beiden letzten Punkte, weil alles andere haben wir fast schon besprochen. Ja gut, das Passspiel, das hat mir gestern auch tatsächlich gar nicht gefallen. Da sind zu viele Bälle verloren gegangen. Aber ich würde gerne mal Keke Top aufgreifen. Die Frage war hier, sollte er von Anfang an spielen? Wäre das gestern guter Plan gewesen. Der kam in der 66. Minute für Justin Ginmar rein, brillierte dann mit einer traumhaften Flanke auf Berg, also hat quasi das zweite Tor eingeleitet. Ja, und damit hat er auf jeden Fall Werbung für sich gemacht. Wie sah seine Leistung in den anderen Minuten rund um diese Aktion aus? Denn eine Flanke macht noch keinen Sommer.
Nee, genau. Also er hatte am Anfang ein bisschen Probleme, als er reingekommen ist. Wollte dann mal mit dem Kopf durch die Wand. Dann andererseits haben seine Kollegen ihn überhaupt nicht gefunden. Also da hing er noch ein bisschen in der Luft, aber er hat sich da echt reingearbeitet. Ich hätte ihn tatsächlich auch etwas früher erwartet und auch gerne etwas früher gesehen, weil ich finde, dass Justin Ginmar gestern nicht wirklich funktioniert hat und viel Impact aufs Spiel hatte. Da wäre Keke Top sicherlich ja noch eine hilfreichere Variante gewesen, vielleicht sogar von Beginn an, wobei ich verstehen konnte, dass er noch nicht von Beginn an dabei war, aber er hätte sicherlich in diese Spielanlage, die Werder hatte, durchaus von Beginn an gepasst, weil Ole Werner es häufig mit hohen und langen Bällen in die Spitze hat probieren lassen, wo ich jetzt nicht weiß, ob Marvin Ducksch und Justin Ginmar da die richtigen Abnehmer jedes Mal sind. Wenn der Ball durchgeht, klar, dann ist jemand wie Justin Ginmar da, der das mit seinem Tempo bewerkstelligen kann. Aber wenn diese hohen Bälle eben zu Kopfballduellen irgendwo an der Strafraumgrenze oder kurz davor führen, dann sind das eben zwei Bremer Spieler, die jetzt nicht dafür bekannt sind, da regelmäßig die Bälle aus der Luft zu pflücken. Das hätte ein Keke Top sicherlich besser hinbekommen. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, wenn Werder dieses Spiel am Ende gewinnt, dann eben auch, wie gerade eben ja schon angeklungen ist, durch die Einwechslung. Also waren da neue Spieler, die einen gewissen Impact nochmal geben konnten. Und wer weiß, ob ein Keke Top von Beginn an, das ist natürlich immer alles sehr hypothetisch, aber genau diese Dynamik auch von Beginn an hätte einbringen können, die er so in der Schlussphase dann eben noch gezeigt hat und so ein komplett neues Element eingebracht hat, was für die Kieler auch erstmal ungewohnt war, worauf sie sich erst wieder einstellen mussten. Dadurch hat er diesen Freiraum bei der Flanke gehabt und konnte diese Flanke so super spielen. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass er für das nächste Spiel gegen Frankfurt, je nach taktischer Ausrichtung, natürlich jetzt auch eine Option von Beginn an ist. Er hat zuletzt gegen Gladbach getroffen, er hat jetzt ein Tor vorbereitet. Das sind zwei schlagkräftige Argumente für einen jungen Mann. Und Ole Werner stellt dann in der Hinsicht ja auch gern und häufig nach Leistung auf. Also da wird es am Ende nach der taktischen Ausrichtung gehen.
Auf die Leistung der anderen schauen wir gleich noch, aber ich würde gerne Gin mal einmal vorziehen. Einfach, der war gestern nicht ganz so überzeugend, du hast es gerade schon gesagt, da erwartet man eigentlich mehr. Von dir hat er die Note 5 bekommen, das sind die Zahlen, die man in der Schule damals nicht empfangen wollte. Können wir bei ihm von einem Formtief sprechen? Was ist bei Gin mal los?
Ja, es ist einfach so, dass er diese Leichtigkeit, glaube ich, weg ist. Ne? Also jetzt, er war eigentlich ganz okay in die Saison gestartet, dann kam wieder relativ schnell diese Verletzung dazu. Also gerade dieses Comeback, wo du denkst, so cool, ich mache mein Tor auch, es läuft wieder, dann verletzt du dich sofort wieder, bist wieder raus. Er hat natürlich vom Selbstverständnis her nach einer letzten Saison, die für ihn lange richtig gut lief, in seiner Premierensaison war er wirklich der Shootingstar. Dann kam am Ende diese Erkrankung und dann kam die Verletzung dazu. Das hat ihn alles so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Und jetzt ist diese Leichtigkeit einfach weg. Du siehst das schon an den ersten Aktionen, zumindest hast du es gestern gesehen. Da stimmt dann der erste Pass nicht. Da ist so gleich so eine technische, unsaubere Nummer mit dabei. Da verspringen die Bälle. Dann gibt's wieder diesen Moment im Strafraum, wo er es technisch total super macht und den Ball über den Gegner rüberlegt, auch wenn da am Ende nicht die ganz große Torchance herausgesprungen ist. Aber es fehlt gerade so diese gewisse Leichtigkeit. Im Moment hat man das Gefühl, es ist gerade wieder nur dieser viel zitierte Faktor Tempo, den er halt mitbringt. In der letzten Saison konnte er beweisen, dass er eigentlich noch viel mehr drauf hat. Im Moment fehlt das so ein bisschen. Und das ist einfach sehr schade zu sehen, dass da gerade diese Bindung einfach nicht da ist. Aber ohne Frage wird er nochmal wichtig in dieser Saison werden. Und ich glaube, es ist eine Mini-Mini-Delle. Aber ich glaube, für die Zeit, die er erst wieder dabei ist seit seinem Ausfall, braucht er halt einfach noch ein bisschen, bis er wieder komplett auf seinem Höchststand ist. Also er wird per se aufgrund seiner Geschwindigkeit, aber eben auch durch die eigentliche Torgefahr, die er mitbringt, immer ein Faktor im Bremer Spiel bleiben und in gewissen Situationen einfach wichtig sein. Es ist hinterher für uns immer einfach zu sagen, da hat sich der Trainer falsch entschieden, er hätte den anderen nehmen sollen. Es hätte genauso gut gestern anders laufen können, dass Keke Top beginnt, das funktioniert überhaupt nicht. Justin Ginmar kommt meinetwegen Minute 70 rein und hat da noch totalen Einfluss. Dann hätten wir jetzt heute gesagt, warum hat der denn nicht von Beginn an gespielt? Also das ist immer ganz, ganz schwierig zu sagen, aber ich finde auch, also er einfach dieses Selbstverständnis ist halt gerade nicht da. Er braucht wahrscheinlich einfach nur mal jetzt wieder einen neuen Treffer und dann verselbstständigt sich das auf jeden Fall wieder.
Ja, dann hoffen wir mal, dass Justin Ginmar nicht in diese Denkspirale reinrutscht. Das kennt man selbst ja auch aus dem Sport. Also die Leichtigkeit ist dahin und dann fängt man natürlich an, Gründe dafür zu suchen. Und Leichtigkeit, wissen wir alle, lässt sich nicht so einfach herbeizaubern, sondern die kommt von selbst, wenn man im Flow ist. Also hoffen wir mal, dass er das wiederfindet, denn damit hat er uns begeistert und das wird er sicherlich auch wieder zeigen können. Es gab noch einen zweiten Punkt hier in der Nachricht, die wir empfangen haben. Da war die Rede von einem abservierten Julian Malatini. Ist abserviert hier überhaupt das richtige Wort oder ist es einfach der Lauf der Dinge, weil die Defensive wieder besser besetzt ist?
Ja, genau, ist mir auch ein bisschen zu hart. Also ich glaube, Julian Malatini hat in den vergangenen Wochen gezeigt, was er alles für die Mannschaft bringen kann. Da war sicherlich nicht alles perfekt, aber er hat eben auch viel Gutes gezeigt und deutlich Besseres eben auch als in der ersten Rückrunde nach seinem Wechsel, wo wir ja auch von Schwankungen gesprochen haben. Da hat er sich stabilisiert. Aber wir wissen alle, Ole Werner setzt eben auch auf Leute, die in der Vergangenheit viel Sicherheit garantiert haben. Und da ist ein Miloš Veljković allein aufgrund seiner Erfahrung natürlich immer in seinen Überlegungen ein ganz wichtiger Faktor. Und ich finde, dass der Serbe das gestern auch relativ okay gemacht hat. Hatte am Anfang einen bösen Patzer drin, der so die erste Kieler gefährliche Situation heraufbeschworen hat. Bösen Ballverlust da im Mittelfeld. Aber ansonsten war das relativ ordentlich und abgeklärt, ohne jetzt überragend zu sein. Seine Diagonalbälle, die haben eben auch nicht so zum Erfolg geführt, weil vorne der richtige Abnehmer fehlte. Aber die Bälle an sich waren einfach für Werder sehr, sehr hilfreich, um eben auch das Mittelfeld zu überbrücken. Also ich konnte da durchaus Ole Werners Gedanken nachvollziehen, aber jetzt von abserviert zu sprechen, glaube ich nicht. Also erstmal, man muss es ja fast schon befürchten, dass immer mal wieder irgendjemand in der Bremer Defensive ausfällt. Und dann ist es ja jetzt gut zu wissen, dass man einen Julian Malatini da hinten dran hat, der genau weiß mittlerweile, was er zu tun hat. Er hat ja kürzlich auch in einem Podcast in einem südamerikanischen gesagt, wie schwierig dieser Umstieg in die Bundesliga noch war und immer noch ist, weil er sich einfach keinen Fehler erlauben darf. Der wird in der Liga gnadenlos bestraft. Und dass er diese Erfahrung halt noch machen muss, ist eben auch zum Beispiel ein Kriterium, warum man auf Miloš Veljković setzt, weil der mit solchen Drucksituationen natürlich komplett anders umgehen kann. Aber deswegen glaube ich trotzdem nicht, dass Julian Malatini jetzt komplett abserviert ist und für die Zukunft jetzt keine Chance hat. Also da ist halt ein junger Spieler, der sitzt jetzt halt mal eine Weile draußen, aber der wird auch wiederkommen, keine Sorge.
Also was mich ja jetzt überrascht hat, ist, dass du südamerikanische Podcasts hörst.
Ja, wir sind ja total...
So verrückte Sachen machst du in deiner
Na klar, Freizeit, in der Deichstube schauen wir ja überall, was auf der Welt passiert. Und wenn da kürzlich ein Podcast aus seiner argentinischen Heimat aufploppt, dann suchen wir uns natürlich einen Kollegen zusammen, der des Spanischen einigermaßen mächtig ist. Und dann hören
Naturalmente.
Wir uns auch das an.
Ja, sí, claro. Ja, super. Toll. Also ich finde es super, dass die Deichstube da wirklich so tief reingeht. Aber dafür sind wir auch bekannt, ne? Also, dass da ein Kollege komplett abgestellt wird, wahrscheinlich einen Tag lang diesen südamerikanischen
Podcast. Er hat einen halben Tag gebraucht. Er spricht wirklich verhältnismäßig gut noch. Es ist besser als schulisches Spanisch. Ja. Aber also er versteht ein bisschen mehr. Und das Ding hatte er relativ schnell übersetzt. Da wollen wir dann noch nicht der KI vertrauen, sondern da sitzen noch echte Menschen.
Ihr wisst schon, dass es eine KI gibt, wo man das reinwerfen kann. Aber ja, da machen wir doch noch die feine Handarbeit, ja, weil wir eben für Qualität stehen.
Weil wir auch die Emotionen haben wollen, die der Spieler in dem Moment sagt. Und das kriegst du einfach nicht so gut von der KI, glaube ich, geliefert, als wenn du selber hörst, wie die Stimmlage in dem Moment ist.
Oh, ich mag eure Qualität und unsere. Ich gehöre ja eigentlich auch dazu, fällt mir gerade auf.
Ich wollte es gerade sagen.
Bei Qualität nehme ich mich automatisch raus, weißt du?
Oh, nee, komm.
So, lass mal den Matchwinner feiern. Das haben wir viel zu lange nicht getan, aber wir hatten vorher noch ein paar andere Themen.
Wer war das noch?
Wer war das noch? Also, kleiner Tipp, er hat das Weserstadion gestern wirklich zum Beben bringen lassen. Oliver Berg. Also, das waren so schöne Bilder. Die gingen richtig unter die Haut. Er wurde geherzt und geknuddelt. gespielt. Der wurde gar nicht mehr losgelassen von seinen Mannschaftskollegen und dem ganzen Staff. Und er selbst, das war das Schönste daran, konnte sein Glück nach dem 2:1 kaum fassen. Also dieses Gesicht, ja, das werde ich mir einrahmen, ganz ehrlich. Und auch Ole Werner ist für seine Verhältnisse ziemlich aus dem Sattel gegangen, im positiven Sinne, nach dem Tor. Der konnte sich gar nicht mehr einkriegen. Gut, der hat auch gegen seine alte Liebe gespielt, war da ja wahrscheinlich ohnehin ein bisschen emotionaler als sonst. Aber hören wir mal rein, wie er die Leistung von Burke gestern in der PK eingeordnet hat.
Was macht Burke anders? Im Endeffekt haben wir im Sommer viel gesprochen, viel zusammengesessen und natürlich war auch immer das Thema Wechsel im Raum und das hat sich nicht konkretisiert, ist nicht zustande gekommen und dann haben wir gesagt, wir müssen er muss jeden Tag arbeiten und jeden Tag heißt halt wirklich jeden Tag. Also es gibt keine Ausnahme und das macht er. So, das ist ein Unterschied zu vorher, wo man auch drüber gesprochen hat, wo man ihn oft dran erinnern musste, wo dann vielleicht auch manchmal er aufgrund der Situation, dass er nicht von Beginn an spielt, wenig gespielt hat, vielleicht auch Schwierigkeiten hatte, sich jeden Tag wieder zu pushen. Und das macht er jetzt. Und deshalb gibt er uns ein gutes Gefühl, ja, hat uns in den letzten Einwechslungen schon ein gutes Gefühl gegeben. Und er wird nicht eingewechselt, weil wir keine Leute haben oder es keine Alternativen gibt, sondern weil er dafür arbeitet. Und das ist der Unterschied. Und dann kann er sich dafür belohnen und uns eben halt auch als gesamte Mannschaft.
Ja, und dann hat Ole ja vorher noch gesagt, jeder Spieler sei wichtig, das habe das Spiel gezeigt, selbst Totgesagte. Das ist schon ein ziemlich hartes Wort. Aber umso schöner die große Freude. Ja, und ein starkes Statement, ein Blick hinter die Kulissen, die uns Ole da gönnt, ist ja ganz spannend. Mir war gar nicht so klar, dass Burke da so einen krassen Kurs auferlegt bekommen hat. Also mit wirklich jeden Tag arbeiten. Ich meine, da gehst du bei Profis von aus, aber man hatte ja so ein bisschen das Gefühl, insbesondere letztes Jahr, dass er da so ein bisschen schleifen lässt. Und wir haben im Sommer ja auch noch darüber gesprochen, dass es gar nicht schlecht wäre, den noch von der Payroll zu kriegen. Ja, da können wir jetzt nochmal drüber nachdenken.
Ja, also der war total abgemeldet und das fing ja eigentlich schon vor 2 Jahren an. Also er hat an seinem Legendenstatus gearbeitet mit den Toren gegen Stuttgart und dem legendären Ding gegen Dortmund und danach ebbte es ein bisschen ab und dann ging es so November, Dezember, erinnere ich mich, los, dass Clemens Fritz damals schon gesagt hat, ja, im Training, das müsste nochmal ein bisschen mehr und zu oft lässt er sich dann hängen, wenn er irgendwie das Gefühl hat, er spielt am Wochenende sowieso nicht von Beginn an. Und das zog sich dann ja immer und immer weiter. Und deswegen stand er halt auch im vergangenen Sommer komplett auf dem Abstellgleis, weil niemand irgendwie erwartet hat, ja, dass der sich von der Einstellung her nochmal ein bisschen ändert. Ole Werner hatte zwischendurch mal angemahnt, dass es auch im taktischen Verständnis so ein bisschen hapert. Also sprach wirklich sehr, sehr wenig dafür. Und letztlich ist es aber nicht dazu gekommen, weil ich glaube, einerseits die Angebote nicht da waren und weil Olli Burke, den ich ja kürzlich im Interview hatte, auch mir da erklärt hat, dass er plötzlich die große Liebe zu Bremen, zur Stadt und zum Verein nochmal neu entdeckt hat. Ob es da diesen einen Moment gab, konnte er mir auch nicht so ganz genau erklären, aber es ist komplett neu entfacht worden und das hat nicht nur er mehrmals da in diesem Interview betont und auch gestern nochmal nach dem Spiel. Ole Werner hat es jetzt gesagt, wir haben Marco Friedl hat es danach gesagt, indem er auch meinte, ja, früher hat er es schleifen lassen, jetzt ist er voll da. Niklas Stark hat gesagt, alle gönnen es ihm, weil er jetzt ein totaler Teil des Teams ist. Also der ist richtig angekommen, der arbeitet jetzt wirklich jeden Tag an seiner Situation, mit der er ja im Übrigen gerade auch relativ zufrieden ist. Hat er ja auch bei uns im Interview erklärt, dass er diese Joker-Rolle jetzt gar nicht so schlimm findet mehr plötzlich, weil er jetzt halt 10, 15 Minuten hat, in denen hinten bei einer gegnerischen Mannschaft vielleicht nochmal sich Räume auftun, die er dann nutzen kann. Und kann man umgekehrt natürlich ganz böse sagen, naja, da muss er sich tatsächlich um taktische Dinge nicht mehr große Sorgen machen und 70 Minuten vorher in ein System pressen lassen und Aufgaben erfüllen, die er vom Trainer auferlegt bekommt, sondern er ist dann wirklich nur noch the man to be, der dann irgendwie nochmal den ganz großen Moment hat. Gestern ist das aufgegangen, haben wir natürlich dann auch direkt mal nachgefragt, ist sein letztes Vertragsjahr in Bremen, was glaubt er denn, wie sieht's im Sommer denn überhaupt aus, geht's da für ihn weiter oder nicht, und er sagt, naja, er würde es sich wünschen, weil er halt wirklich sehr, sehr gerne jetzt hier bleiben würde. Ich glaube, viele Fans würden jetzt auch sagen, der Mann, der gehört jetzt irgendwie hierher, absoluter Kultkicker. Aber klar, da spielen mehrere sportliche Dinge eine Rolle. Willst du nicht vielleicht lieber einen Stürmer haben, der dann doch nochmal etwas mehr mitbringt und auch dem Team mehr helfen kann als vielleicht nur 15 Minuten? Wird ganz spannend zu beobachten sein. Ich glaube, am Ende entscheidet Oliver Burke das auch weitgehend selbst. Wenn er mehrere solcher Momente wie jetzt zeigt, in dem er beweist, dass er der Mannschaft helfen kann, dann werden natürlich auch die Verantwortlichen während der Rückrunde darüber nachdenken, ob man Oliver Burke nicht vielleicht doch nochmal mit einem anders dotierten, anders von der Länge gearteten Vertrag ausstattet. Also er selber vermittelt auf jeden Fall sehr, 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 sehr glaubhaft das Gefühl, dass er total hinter dem SV Werder steht.
Jetzt muss man natürlich auch aufpassen, also jetzt bin ich voll die Spaßbremse hier, aber dass das nicht komplett in Euphorie umschlägt und man muss sich das natürlich auch auf lange Sicht nochmal anschauen, ne, bevor man jetzt das ganze Thema Vertrag und so aufmacht. Aber was eben dieses Beispiel zeigt, ist, wie wichtig es ist, in einem Umfeld anzukommen und sich auch aufgehoben zu fühlen. Florin aus Verl, die hat noch folgende Ideen dazu, warum das so sein könnte, dass der Berkules sich so wohl fühlt an der Weser. Also erstmal schreibt sie, ich freue mich unfassbar für unseren Schotten mit dem Bart. Und sie hat sogar ein Emoji gefunden, das aussieht wie Berk. Muss ich noch mal gucken, wo ich das versteckt habe in meinem Smartphone. Ja, und sie schreibt, das zeigt eben, dass man Spieler nicht abschreiben darf. Und dass es manchmal eben doch noch ein Comeback geben kann. Auch beim zweiten oder dritten Mal. Zumindest, wenn beide Seiten dazu bereit sind. Und sie sagt aber auch noch mal, bitte nicht mit Caters Fall vergleichen. Also, sie wünscht sich, Berkules macht so weiter, ruht sich nicht darauf aus. Wenn er motiviert ist und auch nach hinten mitarbeitet, ist er in seinem Gesamtpaket aus Schnelligkeit, Bulligkeit ja eigentlich sogar über Werders Regal angelegt. Man könnte fast denken, das Interview mit euch hat ihn beflügelt. Wenn das jetzt immer so ist, könnt ihr ihn gerne jede Woche treffen. Vielleicht ist so ein Lenden aber auch ein weiterer positiver Faktor. Ja, ich habe mich ja schon gefragt, ist es so ein Lenden oder ist es Malte Bürger? Denn ihr zwei hattet ja offensichtlich eine schöne Gesprächssituation und du hast auch gesagt, der Typ kommt einfach auch anders rüber hinter den Kulissen, als man vielleicht denkt, wie er sein könnte,
ja, genau,
um es mal diplomatisch auszudrücken.
Genau, es ist ja so. Und wenn man ihn im ersten Moment sieht, dann denkt man, das ist dieser klassische, kultige Typ, der in irgendeinem britischen Pub rumhängt und da die Nacht irgendwie zum Tag macht. Ist er vielleicht auch, hat er sicherlich auch schon mal erlebt, aber er ist einfach vor allem ein grundsympathischer Mensch. Also bei diesem Gespräch kam das schon, wir haben uns dann eine halbe Stunde unterhalten, es war sehr, sehr angenehm. Er hat höflich bis zur Anschlagsgrenze wirklich geantwortet, immer gelächelt. Das war auch gestern natürlich nach diesem Treffer war es ganz genauso. Ein Kollege vom Kicker hat mich gestern danach, nachdem wir mit Oliver Berk gesprochen haben, angesprochen und sagte, ich musste die ganze Zeit grinsen, als wir mit ihm geredet haben, weil dieses Lachen so ansteckend ist. Und es ist tatsächlich so. Das war in diesem Interview, das ich mit ihm hatte, ganz genau so. Du gehst nach dieser halben Stunde da raus und denkst so, oh cool. Und jetzt lass mal nicht über Fußball reden, sondern jetzt unterhalten wir uns noch 3,5 Stunden, vielleicht auch in irgendeinem Pub und machen einfach da nochmal richtig einen drauf, weil das einfach ein total angenehmer Typ ist. Und das merkst du eben dann auch, wenn du gestern mit den Kollegen sprichst. Niklas Stark sagte das auch nochmal. Es ist einfach, deswegen wurde auch so intensiv gejubelt. Natürlich die große Erleichterung über den Sieg, aber weil es ihm jeder gegönnt hat. Und das war, also es ging mir tatsächlich ganz genauso. Also nicht nur aufgrund dieses Gesprächs, aber wenn man dann eben sieht, wie der sich da gestern verhält und da locker steht und da mit einer Engelsgeduld, der die Interviews abarbeitet, natürlich auch schöne Momente für ihn. Da hat er ja ewig drauf gewartet, dass er sich wieder richtig wichtig fühlen darf, dass er wieder, ja, dass er sich als Stürmer fühlen darf. Weil klar, Hand aufs Herz, die letzten 2 Jahre, das ist nicht unbedingt das, was man in seiner sportlichen Vita haben möchte. Also natürlich will der auch ein bisschen mehr auf die Kette bekommen, aber der ist jetzt 27, wird bei Vertragsende im kommenden Sommer 28 sein. Ich glaube, dass natürlich, das ist immer dieses Gesamtpaket, gerade neugeborener Sohn, 4 Wochen alt, da passt gerade alles zusammen. Der dürfte gestern Abend, glaube ich, sehr, sehr beseelt eingeschlafen sein.
Ach du Malte, also du verlässt ja so langsam das Feld der Neutralität hier, ne?
Das stimmt.
Schlägt ja fast schon in Liebe um.
Oh, bremst
also,
mich
wenn
aus.
Du jetzt noch, ja, wenn du jetzt noch seinen Klamottenstil übernimmst, dann kommst du auch an der Werder-Tür vorbei.
Oh
das
Gott.
Verspreche ich dir.
Das wird nicht passieren. Also,
aber du bist nicht der Einzige, der in Love ist. Jan aus Berlin, der hat uns geschrieben, hallo Alex, hallo Malte. Heute war es mal wieder der klassische Fall von solche Geschichten, schreibt nur der Fußball. Die beiden Joker im perfekten Zusammenspiel. Berkules steht in der Luft und das Stadion explodiert. Ohne diesen Moment wäre es ein enttäuschender und ziemlich ernüchternder Nachmittag geworden. Jo, das stimmt wohl. Und diese Sprachnachricht, die haben wir noch eingefangen von Markus.
Für Berg hat es mich tierisch gefreut. War ein richtig schönes Tor und man hat auch gesehen, wie die Mannschaft sich für ihn gefreut hat. Und in meinen Augen, ich glaube, das ist ein richtig guter Typ und ich hoffe, er beißt sich noch ein bisschen durch. Aber trotzdem, im Winter muss in meinen Augen ein bisschen was passieren. Ich glaube, wir brauchen neben Schmied noch einen geilen Typen, der da mal so den Pass, den tödlichen Pass spielen kann. Oder vorne vielleicht noch ein Tell von Bayern. Das würde uns natürlich auch viel, viel stärker machen, viel beweglicher. Der Typ ist ja einfach genial.
Ja, gestern haben wir eigentlich einen guten Beweis dafür bekommen, dass die Bank stark ist. Mal abgesehen davon, dass wir hier jetzt nicht wild über Tell spekulieren wollen. Der Sturm links außen ist jetzt für mich nicht unbedingt die Position, die mir als erstes einfallen würde, wenn es um die Besetzungscouch geht. Gut, gestern wäre das vielleicht dann doch was gewesen, wenn Jinma und Agu nach rechts rücken, weil Weiser fehlt. Dann wird es ja schon ein bisschen dünner auf der Seite. Köhn war aber dort. Wie siehst du das? Also findest du, wir sollten da im Winter genau auf diese Position unser Augenmerk richten?
Ja, ich bin auch eher dabei, dass wir total aufs Zentrum nochmal gucken sollten. Also wir hatten ja eigentlich im Sommer schon damit gerechnet, dass da im Mittelfeld noch ein bisschen was Offensiveres an Qualität dazukommt. Es ist tatsächlich so, dass man im Moment das Gefühl hat, es ist alles von Romano Schmid ein bisschen abhängig, dass der da den tollen vorletzten oder letzten Pass spielen muss, was er ja auch sehr gut kann und was er ja auch will. Aber das ist natürlich alles ein bisschen eindimensional ausgerichtet. Also ich würde mich da auch freuen, entweder als Ersatz oder als zweite Lösung zu ihm, dass da tatsächlich jemand ist, der auch noch gefährliche Pässe spielen kann. Natürlich ist ein Mitchell Weiser sonst normalerweise auch noch da auf der rechten Seite, der sowas auch kann. Aber ich sehe es eher im Zentrum, dass da jemand kommen muss, der ja vielleicht kein klassischer Zehner ist, aber auf jeden Fall diese ganzen Skills mitbringt, die du in solchen Momenten gebrauchen kannst, wenn Romano Schmid vielleicht gerade mal eine Schwächephase hat oder nicht so gut funktioniert. Wobei man eben gestern auch sagen muss, hat gestern sicherlich auch nicht konstant perfekt performt, aber dann hat er am Ende eben auch wieder seine Füße mit im Spiel, als dieses Tor entsteht. Also den darfst du auch irgendwie nie abschreiben, aber deswegen, also ich würde auch da hingehen und Mathis Tell, natürlich ein cooler Name, interessanter Spieler, ist viel Spekulation gerade im Umlauf. Ich denke, dass das sicherlich jemand ist, der Werder auf dem Papier helfen würde und könnte. Dass es da auch durchaus das ein oder andere Interesse gibt, wenn sich das realisieren ließe. Aber da geht, glaube ich, noch sehr viel Wasser die Weser runter. Würde zu einigen Verschiebungen führen. Ich glaube, Werder würde tatsächlich erstmal mehr geholfen sein, wenn quasi in der Zentrale noch ein bisschen was Offensiveres da zusätzlich passiert.
Ja, aber bei Tell, ich meine, bei seinem Marktwert sprechen wir darüber, dass der dann ausgeliehen wird, oder?
Ja, genau. Alles andere.
Also alles andere ist ja absurd. Ja. Können wir uns gar nicht leisten. Also weil ich die Kasse kenne.
Ja, selbstverständlich. Also nee, da müsste dann tatsächlich irgend sowas wie Vertragsauflösung und so kommen. Das wird nicht der Fall sein. Nein. Also da, es sei denn, es gibt das eine unmoralische Angebot, aber da gehe ich auch erstmal nicht von aus. Also da sind wir klar bei einer Laie unterwegs.
Ja, okay. Aber da schauen wir mal, was im Winter so geht. Über ein Thema müssen wir noch sprechen. Ganz einfach, weil, also mich hat das wirklich kirre gemacht, die gelben Karten. In der 25. gab es eine für Marco Friedl. Ja, du und ich, also das ist ja dann nochmal wirklich ein Unterschied, ob man das Spiel im Stadion guckt oder vor dem Fernseher, weil diese Szene wurde ungefähr von Sky nochmal 3-4 Mal eingeblendet und deswegen, also das macht einen dann nicht zufriedener, sagen wir mal so. In der 25. Minute gab es eine gelbe Karte für Marco Friedl. In der 30. für Jens Day. Und ganz spannend war, Mitch Weiser wurde dazu in der Halbzeit befragt, hat sich beide Szenen nochmal angeschaut und bei einer meinte dann so, ja, kann ich denn jetzt mal die Szene sehen? Und dann sagte der Reporter, das ist die Szene. So, und Weiser hat irgendwie so, also bei beiden Szenen, ja, sorry, aber das ist eigentlich zu wenig und das ist auch einfach viel zu strikt, da eine gelbe Karte zu geben. Wie siehst du es denn?
Ja, Ole Werner war ja auch richtig angespitzt durch diese ganzen Entscheidungen, die es da in dieser Phase gab. Also ich habe den selten so oft in der Diskussion mit dem vierten Offiziellen gesehen, dann hat er sich mal kurz mit dem Linienrichter ausgetauscht. Also die waren da richtig, der war richtig giftig wegen dieser Entscheidung. Ich finde diese Marco Friedl-Nummer, natürlich ist das insgesamt nichts Schlimmes, wenn der Schiedsrichter so entscheidet, kann man fast sogar noch gelb sagen, weil es einfach der Spielsituation geschuldet ist und es daraus richtig gefährlich hätte werden können. Und dann wäre es ein taktisches Foul gewesen. Also nichtsdestotrotz sehe ich das ganz genauso, dass das total überzogen war. Bei Jens Day, da habe ich auf dem Spielfeld, also in der Szene, in der ich es gesehen habe, habe ich gedacht, oh, der hat aber clever einen Freistoß rausgeholt. Und dann zeigt der Schiedsrichter auf einmal in die komplett andere Richtung. Also bin ich auch fast vom Glauben abgefallen. Da hatte der Schiri sicherlich nicht seine beste Phase in der ersten Halbzeit. Ich glaube auch, dass das alles dazu geführt hat, dass Ole Werner zum Beispiel ganz am Ende nach dem Schlusspfiff und eben auch nach dem Siegtreffer so komplett steil gegangen ist, weil er einfach gemerkt hat, da wurde wieder gegen diese Widerstände aller Art dann doch noch irgendwie angearbeitet und dieses Glück erzwungen. Aber mich hat's, wie gesagt, ich habe es auch nicht verstanden und ich habe in die Gesichter der Menschen um mich rumgeguckt. Also die gelben Karten haben, glaube ich, einige, die es mit Grün-Weiß halten, nicht verstanden. Ich nehme an, auch einige, die aus Kiel kommen.
Ja, Jan-Peter aus Brandenburg hat uns auch ein kräftiges Moin geschickt, hat nochmal auf die Partie geschaut, hat gesagt, oh, zweite Hälfte grottenschlecht, lahmarschig, pomadig, ungenau und einfallslos. Und dann schreibt er noch, was war das bitte für ein Schiedsrichter? Okay, 3 Punkte, Mund abwischen, weiter geht's. Und Markus aus dem Oldenburger Land findet, für mich war es heute ein Wechselbad der Gefühle. In der ersten Hälfte hätte ich gerne den Schiedsrichter ausgewechselt. Die 2 gelben Karten und ähnliche Situationen waren klare Fehlentscheidungen. Gut, das lassen wir mal hinter uns. Danke euch für eure Beiträge, für eure Meinung. Ihr habt es gerade gehört, der Malte sieht das ganz genauso. Fast hätte ich gesagt, der Jan-Malte sieht das ganz genauso. Aber noch nicht. Hast du ja nur einen Vornamen. Ne?
Ich hoffe, da bin ich auch meinen Eltern ewig dankbar für. Also der Vorname ist ja schon speziell.
Dein Vorname,
ja,
magst du
auch den
nicht?
Ja, der ein oder andere verbindet den ja mit, weiß ich nicht, Waldorfpädagogik oder so. Also ich bin sehr zufrieden damit. Aber ich bin froh, dass ich keinen Doppelnamen habe. Also da werde ich meinen Eltern auch ewig für dankbar sein.
Aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Deichstuben-Weihnachtsfeier, denn du bist ja bekannt dafür, dass du deinen Namen auch tanzen kannst. Und das tust du auch jedes Jahr.
Was sind das jetzt für Gerüchte?
Einfach mal die Gerüchteküche ein bisschen anheizen, weißt du? Das können wir gleich dann als Teaser dagegen nehmen. So, also, nein, das ist natürlich Spaß. Der Malte kann seinen Namen nicht tanzen, nur den Nachnamen. So, lassen wir das mal hinter uns, bevor wir zwei hier wieder abdriften und schauen wir nach vorne. Die Tabelle, da bekomme ich ja seichten Glanz in die Augen. Ne? Werder auf Platz 8 stand jetzt und heute mit 2 Punkten Abstand auf die Eintracht auf Platz 3. Das ist total eng da im ersten Tabellendrittel, aber es ist ja auch so eine starke Leistung, da überhaupt oben zu stehen.
Also, wenn mich vor 10 Spieltagen jemand gefragt hätte, ob ich es unterschreiben würde, dass man 1 Punkt hinter Borussia Dortmund und 2 Punkte hinter Bayer Leverkusen ist nach 10 Spieltagen, hätte ich das sofort genommen. Also ja, wir reden häufig und viel darüber, dass Werder inkonstant spielt und sicherlich noch einiges besser machen kann. Aber jetzt mit 15 Punkten da zu stehen, also das hätte weitaus schlimmer laufen können, gerade nach dem Programm, was man hatte. Also bin ich doch sehr, sehr zufrieden mit einem mehr als vernünftigen Start, den die Bremer da hingelegt haben.
Das Kompliment eines Bremers, das hätte weitaus schlimmer kommen können. Sehr schön.
Kannst du nicht meckern, ne? Wie sagt der Deutsche, kannst du nicht meckern.
Genau. So, mein Mann macht mir auch mal solche Liebeserklärungen, weißt du? Aber das, man muss es nur zu lesen wissen, das ist in Ordnung. Nächstes Wochenende, Länderspielpause. Was brauchst du denn jetzt die nächsten 2 Wochen im Training, um sich auf das Spiel gegen die Eintracht vorzubereiten? Übrigens auswärts am Samstagabend 18.30 Uhr steht das an.
Also erstmal, glaube ich, gute Erholung in der ersten Woche. Da lässt man es, glaube ich, ein bisschen lockerer angehen und sortiert sich so ein bisschen, analysiert und arbeitet aber auch das auf, was jetzt nicht so gut und was aber auch gut gelaufen ist, weil man sollte ja, glaube ich, nicht immer nur mit dem Zeigefinger drauf zeigen, das habt ihr schlecht gemacht, sondern ich glaube, dass du ja das Selbstbewusstsein vor allem dadurch stärkst, indem du einer Mannschaft Mut machst und sagst, das habt ihr schon richtig gut gemacht. Und da wird es dann in der zweiten Woche der Länderspielphase dann drum gehen, eben weil auch ja viele Spieler diesmal nicht nominiert wurden. Marco Friedl ist nicht unterwegs, Jens Day ist nicht unterwegs. Da hast du die Spieler alle zusammen. Mitchell Weiser ist leider nicht unterwegs. Der hatte ja auch gehofft, dass es für Algerien reichen würde. Am Ende ging es dann ja doch nicht aus. Also die sind alle da. Das ist natürlich für die erstmal ein trauriges persönliches Schicksal, aber für Werder ganz gut, weil man eben alle Spieler zusammen hat. Die Verletzten sind jetzt nach und nach wieder da. Also da kannst du aus dem Vollen schöpfen. Und bei dem Gegner weiß auch wieder jeder, was er zu leisten hat. Das ist wieder eines dieser typischen Spiele, so hoffe ich, wo wir hinterher drüber sprechen, naja, warum denn nicht immer so? Aber klar, also mit der Einstellung musste dann auch reingehen. Ich hoffe aber, dass die Intensität da auch wieder von Beginn an auf dem Platz ist. Ich bin auswärts, stand jetzt auf jeden Fall wieder dabei. Und ich sag's nur nochmal nebenbei, ich habe noch keine Niederlage, geschweige denn ein Unentschieden in dieser Saison live gesehen. Also immer, wenn ich im Stadion bin, hat Werder gewonnen, aber jetzt habe ich es wahrscheinlich verjinxt.
Ja, aber da hast du auch wieder mit deinem Berkey was gemeinsam, ne? Ihr zwei, die Glücksbärchen der Nation, so viel ist klar. Was ich übrigens noch anführen darf, ist, dass Mitch Weiser noch auf den Anruf des algerischen Trainers wartet. Hat er gestern so ein bisschen durch die Zeilen durchblicken lassen, weil der Reporter fragte ihn dann, ja, gibt's denn da schon aus? Und nö, gegrinst. Nee, wirklich nicht, nö, noch nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht dazu noch ein Gedanke und dann sprengen wir hier wirklich den Zeitrahmen. Du hast jetzt gerade gesagt, in der ersten Woche ein bisschen lockerer angehen lassen. Da sagen ja viele dann auch wieder, wenn eine Niederlage ins Haus steht, warum hat Ole da nicht ein bisschen mehr Druck gemacht, ein bisschen mehr intensiveres Training auf den Platz gebracht? Ist es so wichtig, dass es dann eine Woche wirklich auch mal ein bisschen seichter zugeht?
Ja, es ist eine gesunde Mischung aus beiden, ne? Also du kannst sicherlich einen der Tage nutzen, um vielleicht noch mal ein bisschen läuferisch was zu machen, obwohl da die Mannschaft eigentlich auf Stand sein sollte. Und wenn man sich die Kilometer und Laufleistung anguckt, ist sie das in der Regel auch. Aber da kann man dann nochmal so eine härtere Einheit einlegen. Aber wenn du so eine Woche hast, dann bringt es jetzt nichts, wenn wir jetzt hier irgendwie, ich sag mal, 10 Trainingstage komplett bei 90% durchochsen. Weil dann bist du eher hinten raus, wenn es im Spiel drauf ankommt, hängst du dann durch. Also deswegen ist es da ganz wichtig, ein gesundes Gleichgewicht zu finden. Und da kann man dann jetzt auch mal nach so einer Woche, kürzlich war noch eine englische Woche, kann man dann das vielleicht alles auch mal so ein bisschen... Ja, ein bisschen, ich will nicht sagen, ruhiger angehen lassen, das wird auch nicht passieren, aber es ist jetzt nicht so, dass du da dann vor allem in Sachen Intensität in der Trainingsplanung und Gestaltung so viel machst, sondern dann passiert vielleicht auch einiges hinter den Kulissen, indem du dann wirklich analytisch in das einsteigst, was eben gut und was noch nicht so gut war.
Also Jungs, sammelt ein paar Körner und Ole Werner lässt den Drill-Instructor zumindest für ein paar Tage zu Hause. Wenn ihr das hier gut fandet, dann lasst uns 7 und 5 Sterne Deluxe da, darunter machen wir es nicht. Und wenn ihr sagt, oh, ich würde mich da gerne nochmal einmischen, dann macht das. Schickt eure Stimmenmeinungen direkt an die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Malte, kannst du die Nummer eigentlich schon auswendig?
Tatsächlich nicht, ich bin bei sowas ganz, ganz schlecht. Ich kenne nicht mal die Nummer von meinem Diensthandy auswendig.
Ach so, aber du hast ja auch 3 Handys, bei dir ist das ja auch ein bisschen komplexer, diese ganze Sache. Ich finde es schön, dass du trotz 3er mobiler Endgeräte heute für uns Zeit gefunden hast. Vielen Dank dafür.
Auf irgendeinem bin ich halt erreichbar.
Es war mir eine große Freude. Genau, always on, Malte Bürger. Große Freude mit dir. Wir hören uns wieder, bringen uns 3 Punkte aus Frankfurt mit nach Hause in 2 Wochen. Und ihr Lieben, macht euch noch einen schönen Tag. Toll, dass ihr dabei seid. Großartig, dass ihr uns immer wieder so viele Beiträge sendet. Cheers vom Nachspieldeich, zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall dort, wo es diese Podcasts so gibt. Willst du noch Tschüss sagen?
Nö, alles gut.
Okay.